Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, darf ich heute wieder hier sein in unserer Nachbargemeinde. Ich möchte ganz, ganz herzliche Grüße weitergeben an euch von der Gemeinde in Effige-Wilchingen. Wir freuen uns, dass wir auch immer wieder so einen Austausch haben dürfen. Es hat ja lange Tradition. Ja, wir sind in der Adventszeit. Wir sehen heute hier 4 Kerzen bereits brennen. Bald ist es Zeit, Ankunftszeit. Bald dürfen wir das feiern an Weihnachten, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Und wir möchten heute eine Geschichte anschauen, wie es dazu gekommen ist. Adventszeit ist nicht nur für uns eine manchmal vielleicht strenge Zeit. Das war schon vor 2000 Jahren, war es ganz anstrengend für Maria und Josef. Und das nicht nur 4 Wochen so vor der Geburt, wo sie diese Reise unternehmen mussten. Nein, diese Zeit für sie hat schon früher begonnen. 8, 9 Monate davor war es für sie auch schon anstrengend. Vielleicht weniger körperlich, viel mehr emotional. Wir möchten da miteinander eintauchen in die Geschichte im Matthäusevangelium. Ich möchte Sie einladen, das gleich mit mir aufzuschlagen, wenn Sie es dabei haben, die Bibel, Matthäus 1. Dort lesen wir nämlich zu ganz Beginn vom Stammbaum von Jesus. Da wird ganz viele Namen werden da aufgelistet, sehr eindrücklich, wie das da geschieht. Vielleicht in der täglichen Bibel lesen, wenn man das mal so liest. Einmal spannend, danach nicht mehr, weil es so viele Namen sind. Man hat es irgendwann gesehen. Weil da heißt es zum Beispiel, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim und so weiter. Da werden all diese Namen aufgelistet. Vom Stammbaum von Jesus. Und dann plötzlich endet dieser Stammbaum, der irgendwie so monoton ist, mit einer ganz speziellen Wendung. Nämlich Matthäus 1, Vers 16, da heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Nochmals. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Also, nicht Josef zeugte Jesus. Das wäre ja anzunehmen, weil vorher über 40 Mal das immer so steht. Doch hier nicht. Speziell. Warum nicht? Wir erfahren das 2 Verse später in unserem heutigen Bibeltext Matthäus 18 bis 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Sie können das da mitlesen, wir möchten das gemeinsam anschauen. Matthäus 1, 18 bis mit 25. Da heißt es, es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der als ihr Ehemann schon galt und ein aufrechter Mann war, wollte den Ehevertrag stillschweigend rückgängig machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, das heißt Retter, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu sich. Er schlief, aber mit ihr nicht, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Eine wunderbare Geschichte, sie fängt gut an. Ein Liebespaar, verlobt, Maria und Josef, wunderbar. Die beiden haben sich gerne, ja, sie waren verlobt, damals etwas ganz Besonderes, nichts vergleichbar mit unserer Verlobung, die wir vielleicht in unserer europäischen Kreise kennen. Diese Verlobung damals aus jüdischem Sicht, aus jüdischem Recht, war verbindlich. Also wenn sich ein Junge mit einem Mädchen verlobt hat, dann war das wie ein Ehevertrag. Bereits beschlossene Sache. Das kann nicht aufgehoben werden, ohne einen richterlichen Beschluss. Bei uns ist das heute anders. Ich hatte mal einen Freund, der hatte auch sich verlobt und kam zum Schluss dann, dass das irgendwie nicht passte und sie haben sich wieder getrennt. Ohne richterlichen Beschluss konnten sie das tun. Doch damals war das anders. Sie waren verbindlich zusammen. Wir lesen das auch hier. Im Text steht das sogar so geschrieben. Josef, Vers 19, der schon als ihr Ehemann galt. Das war bereits ein Ehemann. Man sprach schon sogar so. Und auch von Maria wird gesprochen, von der Frau, von seiner Frau, im Vers 21. Also das war wie schon fest. Da gab es nichts mehr zu rütteln. Sie waren nur getrennt und warteten auf das Hochzeitsfest, das sie bereits am Vorbereiten waren, um dann zusammenzuziehen, miteinander eine Familie zu gründen. Sie haben eben noch nicht miteinander geschlafen, wie es Vers 18 deutlich sagt. Soweit also so gut. Zwei Verlobte, sie halten sich an die Gesetze, die damaligen Gesetze, sie haben nicht miteinander geschlafen, alles Paletti. Doch irgendwie ist es doch speziell, dass hier der Josef im Vers 16 nicht als Vater von Jesus genannt wird. Was ist da geschehen? Schauen wir uns mal diesen Zeitpunkt an, wo sie damals da waren. Maria hatte gehört, dass sie schwanger werden wird durch den Heiligen Geist. Und sie hat dann sich entschieden, sie hat dann auch erfahren, dass Elisabeth, ihre Verwandte, auch schwanger ist. Und sie ging dann zu dieser Verwandten Elisabeth. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, Lukas 1, 56, dass sie 3 Monate dort blieb. Jetzt also war dieses junge Ehepaar da, bereitete die Hochzeit vor. Maria ging während dieser Zeit 3 Monate weg. Da war der Josef, er hat vermutlich weiter organisiert und die Hochzeit geplant. Doch dann kommt diese Maria nach 3 Monaten zurück. Ja, da sieht man schon einen Bauch. Ist sie schwanger aus dem Urlaub zurückgekommen? Fragezeichen. Da ist seine Verlobte jetzt 3 Monate weg und sie kommt zurück und ist schwanger. Da macht sich der Josef doch einige Gedanken, verständlich. Wenn man da erfährt, dass plötzlich seine Verlobte schwanger ist. Ist sie fremdgegangen? Er macht sich seine Gedanken. Er zählt 1 zu 1 zusammen und überlegt sich, was könnte er am besten tun? Maria, er hat sie zur Rede gestellt, sagt, ja weißt du, das ist vom Heiligen Geist geschehen. Boah, tolle Ausrede, oder? Kann jede Frau bringen. Das ist vom Heiligen Geist geschehen. Wirklich? Josef glaubt ihr nicht. Er zweifelt. Er überlegt weiter, was könnte er tun? Es ist eine verzwickte Situation. Einerseits ist er gebunden an diese Frau durch diese Verlobung. Andererseits weiß er auch, und das können wir nachlesen aus 3. Mose 20, Vers 10, dass nach jüdischem Recht Ehebruch, und das war ein Ehebruch, so wie es sich darstellte, mit dem Tod geahndet wird. Derjenige, der Ehebruch begeht, wird mit dem Tod bestraft nach damaligem jüdischem Recht. Nun, was macht er? Klagt er Maria an und sie wird sterben? Er, der Josef, der eigentlich so gerne ist, heißt hier, ist ein gerechter Mann. Er hält diese Gebote von Gott ein. Er möchte das eigentlich einhalten. Aber auf der anderen Seite kann er doch nicht einfach seine Verlobte so entlassen. In diese Situation einfach verlassen und sagen, schau selbst, Das geht doch auch nicht. Irgendwie möchte er ihr helfen. Er liebt sie nämlich. Ein ethisches Dilemma. Schwierig. Denn wenn Maria einfach so alleine da ist, er sie verlässt heimlich, das wäre seine Lösung gewesen, dann ist sie auch irgendwie alleine. Doch wenigstens wäre ihr Ruf im Dorf so einigermaßen noch aufrechterhalten geblieben. Oder sie hätte zum rechtmäßigen Vater zurückkehren können, der sie ja geschwängert hatte. Was macht er? Er macht sich seine Gedanken. Wichtig hier zu vermerken, das scheint nur so. Für uns, aus der Perspektive von Josef. Wir wissen aber vom Text her, Maria hat nichts Falsches getan. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich meine, Maria hätte da etwas Falsches getan. Nein. Sie hat sich ganz hingegeben und diesen Auftrag von Gott angenommen. Hat sich richtig entschieden und gesagt, ja, ich will Gott nachfolgen. Und hat dieses Kind, das Gott ihr geschenkt hat, angenommen. Sich in diesen Dienst gestellt für Gott. Sich gebrauchen lassen für Gott. Das ist unglaublich stark von ihr. Doch manchmal tun wir in unserem Leben das Richtige, aber es erscheint aus einer anderen Perspektive als das Falsche. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt in eurem Leben? Ihr habt eine Entscheidung getroffen und sie war aus eurer Perspektive, aus eurem Umfeld vielleicht richtig. Aber andere haben das anders wahrgenommen von außen, weil sie nicht alles kannten, alle Informationen hatten und darum die Situation anders beurteilten. Josef war also im Begriff, hier sich zu trennen von Maria. Heimlich, um sie zu schützen, so gut es geht. Doch Gott greift genau da, wo er sich diese Gedanken macht, ein. Etwas Wunderbares. Ein Engel erscheint ihm im Traum. Und wir lesen das noch einmal, Vers 20 bis 23, was dieser Engel ihm nun sagt. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Während er noch darüber nachdachte, Gott kannte seine Gedanken. Und jetzt ließ er ihm eine Botschaft zukommen. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, das heißt Gott rettet, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Wie großartig ist doch Gott. Er kennt die Gedanken von Josef, er greift ein und offenbart ihm und sagt, schau, das, was Maria dir gesagt hat, dass es vom Heiligen Geist ist, dieses Kind, das stimmt. Was für eine Entlastung zunächst für Josef, dass ihn seine Verlobte nicht angelogen hat. Sie war ehrlich zu ihm und er kannte ihr Vertrauen. Gott bestätigt das. Und nun weiß er, doch, dieses Kind ist von Gott gewollt. Er wollte es so. Dann aber auch sagt dieser Engel ihm, was dieses Kind für eine Bedeutung hat. Es wird Retter sein. Jesus soll er ihn nennen. Jesus, das heißt, der Herr rettet. Und dieser Name ist gleich auch Programm. Tatsächlich kam Jesus Christus in diese Welt, um zu retten. Nämlich, wie es hier heißt, sein Volk zu retten. Etwas Wunderbares, das hier offenbart wird dem Josef. Wir feiern hier Weihnachten, weil dieses Wunder geschehen ist, zum einen. Dass hier ein Kind entstanden ist, welches nicht durch die Verbindung von Mann und Frau entstanden ist, sondern durch den Heiligen Geist. Ein Wunder, etwas Übernatürliches, etwas, was außerhalb dieses natürlichen Verkehrs eigentlich geschehen ist. Gott greift ein, ein übernatürliches Werk von Gott. Ja, Gott kann Wunder tun, das ist ein Beispiel davon. Er, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schafft auch hier neues Leben quasi, Anführungs- und Schlusszeichen, aus dem Nichts heraus. Er erschafft neues Leben. Bei Gott ist das möglich. Wir haben diesen wunderbaren Vers auch gehört, den du ja zugesprochen hast, allen, die Geburtstag haben in der kommenden Woche. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann alles tun, er steht über allem. Ja, Gott ist ein Gott der Wunder. Wenn das uns nicht zu hoffen lässt, vielleicht auch in deiner Situation, vielleicht bist du heute, jetzt wo du da sitzt oder zuhörst, in einer Situation, wo du denkst, da gibt's keinen Ausweg mehr. Ich sehe nicht, wie es weitergeht. Mein Beruf muss ich aufgeben, weil die Situation es bedingt. Vielleicht mein Geschäft einstellen. Vielleicht auch Beziehungen, die kaputt gegangen sind in dieser Zeit jetzt, weil die Distanz dermaßen schwierig war auszuhalten. Gott ist da. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut und tun kann. Auch in deiner Situation. Glaub daran. Gott hat nämlich noch ein viel größeres Wunder getan. Und da staune ich immer wieder darüber. Er wurde selbst Mensch. Gott wurde selbst Mensch. Ich glaube, das ist das größte Wunder, was wir überhaupt denken können. Stellt euch vor, ihr bastelt selbst mit Lego so eine Stadt. Ihr kreiert das. Und dann werdet ihr selbst zu einer Lego-Figur und taucht ein in diese Stadt. Ihr macht euch klein. Lasst euch beschränken. Werdet wie diese Lego-Figuren. Ist ein Bild. Logisch, das hinkt irgendwo. Aber ich finde das so schön, dass Gott sich in diese Schöpfung, die er selbst gemacht hat, hineinlässt. Warum? Um zu retten. Um einer zu werden wie du und ich. Weihnachten erinnert uns daran, dass der Heiland, der Retter, ja, Gott selbst zu uns gekommen ist. Wovor will er uns denn retten? Hier heißt es Vers 21 dann, sein Volk will er retten von seinen Sünden. Von den Sünden will er sie befreien, heißt es hier. Die Bibel macht deutlich, wenn wir darin lesen, dass vieles Leid, alles Leid, direkt oder indirekt, mit unserer Schuldhaftigkeit, Sündhaftigkeit zu tun haben. Wir leben in dieser gefallenen Welt und da sind, glaube ich, die meisten mit mir einig, dass diese Welt nicht perfekt ist. Wir leben in dieser Welt, weil wir Menschen schuldig sind vor Gott. Wir Gottes Gebote, gute Gebote missachtet haben. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva, die mit Gott unterwegs waren. Gott war mit ihnen. Aber sie haben sich versündigt und das hat dazu geführt, dass Gott und Mensch getrennt wurden. Bis heute. Doch Gott liebt uns Menschen und er hat darum einen Rettungsplan gemacht und kam zu uns auf die Welt. Nun, es heißt hier von seinen Sünden, sein Volk von seinen Sünden zu befreien. Es sind Sünden also, die das Volk gemacht hat. Es sind nicht irgendwelche Sünden, die andere gemacht haben. Wenn ich so mit Leuten spreche, dann sind doch immer die anderen schuld. Meistens. Keiner oder kaum einer sagt oder kommt zu mir und sagt, Ramon, ich habe Schuld getan. Selten. Meistens kommen sie, ja, weißt du, ich bin schwierig und der und der und ja, da gibt es viele Beispiele. Kürzlich mit einem Mann gesprochen, der hat solche Angst vor den Behörden, weil sie immer wieder Dinge getan haben, scheinbar, die ihn bedrücken. Und mittlerweile ist er so weit, dass sie sagen, die wollen mich verfolgen, die wollen mich töten. Die Behörden, wohlgemerkt, wir haben gute Behörden, ich möchte die nicht ankreiden. Aber die Umkehrfrage kam nie. Habe ich vielleicht etwas Falsches gemacht, dass die Behörden so reagieren mussten? So geht es uns doch oft. In der Ehe, vielleicht der andere war es doch, immer doch diese Schubladen offen, es war immer der andere, nie macht er das zu, es ist mühsam und weiß ich was. Oder Anklagen, immer der andere macht mich fertig, ich bin doch der Arme, aber nie ich selbst. jetzt aktuell vielleicht die Wirtschaft ist schuld oder die Politiker mit dieser Corona-Situation, die sind schuld, oder? Dass wir in dieser Patsche sitzen und so weiter. Oder das Virus, immer der andere, nie wir selbst. Dabei ist unser Herz so gefallen, so kaputt, wenn wir ehrlich sind und hinschauen. Römer 3, 23 macht das deutlich. Jeder von uns betrifft das. Schuld hat jeder in seinem Leben. Das können wir nicht wegstreichen. Manchmal haben die Menschen von außen vielleicht das Gefühl, wir Christen hätten alles im Griff. Wir hätten keine Schuld, wir meinen, wir seien perfekt. Ich meine nicht. Gerade wir als Christen wissen und bekennen das, dass wir schuldig sind vor Gott und vor den Menschen. Gerade wir. Wir sind kein Stück besser als die Welt. Wir sind sündhafte Menschen und brauchen diese Erlösung durch Jesus Christus. Wir stehen auch täglich in diesem Kampf, wie jeder andere Mensch auch. Die Sünde möchte uns verführen, das Böse möchte uns verführen und wir müssen irgendwie damit kämpfen und ringen und dagegen halten. Doch auch da, gerade da ist Gott mit uns und möchte uns helfen. In diesem Kampf, in diesem täglichen Kampf drin. Gott weiß ja selbst, wie das ist. Auch er wurde Mensch und kennt Versuchung, kennt Anfechtungen. Ja, Jesus weiß, wie es uns geht in diesem täglichen Kampf. Ja, wenn Gott so sündhafte Menschen vor sich hat, was sollte er dann tun eigentlich als gerechter Richter? Ein gerechter Richter verurteilt eigentlich einen sündhaften Mensch, einer, der das Gesetz nicht eingehalten hat. Das wäre logisch. Und so auch Gott als gerechter und heiliger, er verurteilt Sünde und damit auch die Menschen, die Sünde getan haben. Doch er steht wie Josef ähnlich auch in diesem Clinch. Eigentlich hier das Gesetz, eigentlich hier die Gerechtigkeit, die da ist und auf der anderen Seite die Liebe. Er liebt, Josef liebte ja seine Frau. Und genauso liebte Gott und liebt Gott immer noch uns Menschen. Was tut er also? Er sagt, er kommt in diese Welt als Kind geboren in einer Krippe, als Retter und geht ans Kreuz von Golgatha. Dort am Kreuz, wir haben hier hinten ein Kreuz, wo das auch symbolisiert, dort kommen zwei Dinge zusammen, nämlich die Gerechtigkeit Gottes und auf der anderen Seite die Liebe Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes, weil er die Schuld auf sich nimmt von uns und damit Gerechtigkeit schafft für jeden, der dieses Recht in Anspruch nimmt, diese Vergebung und seine Schuld ihm hinlegt und sagt, Herr, ich bitte um Vergebung, dann will Gott uns auch vergeben und uns das nicht mehr anrechnen. Gleichzeitig aber auch ist es die Liebe, weil er sich damit uns einen Weg schafft, dass wir wieder zu ihm können, wieder in seine Gemeinschaft kommen können. Das ist das Wunderbare, was da geschieht. Ein Kind kommt in diese Welt, wächst auf Gott selbst und stirbt am Kreuz. Das ist das Wunder, welches wir einfach auch feiern, immer wieder jedes Jahr an Ostern. Was möchte ich damit zeigen? Weihnachten zeigt immer auch auf Ostern. Weihnachten ist der Beginn, der Start dieser Rettungsgeschichte ganz konkret in unserer Welt, die zur Vollendung kommt am Kreuz an Ostern. Hier sagt Jesus oder der Engel, dass Jesus sein Volk erretten wird. Wer gehört denn zu seinem Volk? Es sind diejenigen, die herausgerufen sind, die diesen Ruf von Jesus eben gehört haben. Die gehört haben, kehre um, bring deine Schuld zu ihm und bitte um Vergebung. Das meint auch die Gemeinde. Wir, alle, die herausgerufen sind, Ekklesia heißt sie auf Griechisch, Gemeinde, die herausgerufen sind aus dieser Welt in die Vergebung zu Jesus Christus. Wir gehören zu seinem Volk und uns ist verheißen, dass wir Vergebung haben werden von diesen Sünden. Ja, Es ist eine Rettung, die nicht irgendwie einfach plötzlich so geschehen ist. Sie gehört zum Heilsplan von Gott selbst. Hier sagt der Engel das auch noch einmal deutlich. Dieser Plan, dieses Kind wurde vorausgesagt, wie es der Prophet Jesaja sagte, in Jesaja 7, Vers 14, dass da eines Tages ein Mädchen, ein unberührtes Mädchen, schwanger sein wird und einen Sohn auf die Welt bringt. Diesen wird man Immanuel nennen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Das ist etwas Wunderbares. In Jesus Christus ist Gott mit uns. Dieses Immanuel, da beißen sich doch viele Leute immer wieder und sagen, gerade bei dieser Stelle, wo es doch der Josef der Auftrag bekommt, ihn Jesus zu nennen, und dann heißt es, der heißt aber Immanuel. Wie passt das zusammen? Das sind doch zwei verschiedene Namen. Könnte man jetzt sagen und sagen, ja, die Bibel stimmt, darum nicht. Nein, das passt wunderbar zusammen. Jesus ist der Name, Jesus ist der Auftrag. Gott rettet. Aber es ist eben Gott selbst, der rettet. Und darum ist es auch Immanuel, Gott, der mit uns ist in dieser Welt, in Jesus Christus. Treffen also beide Namen zusammen, das widerspricht sich gar nicht, wie man vermeintlich annehmen könnte. Gott ist also gerecht und auch barmherzig. Er möchte uns Menschen retten und zu sich rufen. Gott ist für uns, nicht gegen uns. Wenn wir Vers 24 und 25 anschauen, wir kommen damit schon zum Schluss, dann sehen wir, dass Josef selbst, als er aufwachte, dann genau das tat, was der Engel ihm sagte. Es zeigt auch hier wieder, Josef war ein treuer Nachfolger von Gott. Er hat Gott Gehorsam geleistet. Etwas Wunderbares. Er hat verstanden, was Gott ihm sagen möchte, und er hat es auch getan. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist manchmal. Manchmal verstehen wir vielleicht Dinge, die in der Bibel stehen. Dinge, die Gott uns sagen möchte. Aber wir tun sie nicht. Ich möchte euch heute auch ermutigen, zu tun. Dinge zu tun, die wir verstanden haben. Es ist so wunderbar, dass wir das Wort Gottes auf Deutsch haben. Wir können das in unserer Sprache lesen und verstehen, was Gott eigentlich möchte in unserem Leben. Aber so oft, und da sagt man ja auch, die schwierigste Verbindung ist eigentlich vom Kopf zum Herz, zum Tun. So oft verstehen wir Dinge, aber wir tun sie nicht. Wenn du jetzt vielleicht verstanden hast, dass Gott dich liebt, dich gerne hat und du bei Jesus Christus Frieden finden kannst, deine Schuld ablegen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, nicht bei diesem Verstandensein zu bleiben, sondern auch einen konkreten Schritt zu tun. Bekenne deine Sünden im Gebet vor Gott und nimm Gott an als dein Retter. Nimm Jesus Christus an als Erlöser. Verstehen ist nicht automatisch tun. Vielleicht hast du auch andere Dinge schon verstanden in der Bibel. Du merkst aber, du stehst irgendwo an. Dann möchte ich dich ermutigen, nimm es dir vor und tu einen Schritt. Geh einen Schritt weiter. Josef, er hat sein Denken erneuern lassen und auch Taten folgen lassen. Er wollte zuvor seine Frau heimlich verlassen. Doch nun nach dieser Botschaft, nach diesem Traum, diese Begegnung mit Gott hat ihn total verändert, seine Sichtweise geändert. Josef hat diese Botschaft angenommen und geglaubt. Und ich glaube, es lohnt sich, dieser Botschaft von Gott Glauben zu schenken. Durch diese gute Botschaft hat Josef eine neue Perspektive auf sein Leben bekommen. Und ich glaube, dass auch Gott, auch dir, in der Begegnung mit ihm, mit seinem Wort, eine neue Perspektive schenken möchte, dort, wo du vielleicht nicht mehr weiter weißt. Das ist das Wunderbare, dass wir mit Gott nie am Ende sind. Es gibt immer, in jeder Situation, einen Plan B, weil Gott über allem steht. Also auch für deine aussichtslose Perspektive vielleicht, gibt es eine hoffnungsvolle Perspektive. Und das finde ich total faszinierend, etwas Wunderbares. Kein Problem ist für Gott zu groß. Kommen wir also zu Gott, zu Jesus, gerade in dieser Zeit. Das ist der Ruf. Komm zu mir in Gemeinschaft mit Gott zurück. Das möchte Gott uns zusprechen, gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Denn Gott ist da und er wünscht sich Begegnung mit uns Menschen. Josef selbst, er war sogar bereit, aufgrund dieser Botschaft Hohn und Spott in Kauf zu nehmen, der ihm im Dorf entgegenkommen wird, weil er bereits vor der Hochzeit scheinbar aus äußerer Sicht schon Sex hatte. Man sah ja da, dass Maria schon schwanger war, bevor sie geheiratet hatten. Aber Josef war das egal, weil er wusste den wahren Grund, wieso sie schwanger war. Und er war bereit, das auszuhalten, diese Spannung. Sind auch wir bereit, für Gott Spannungen auszuhalten und klar zu ihm zu stehen? Das ist nicht einfach, gerade in der heutigen Zeit. Und es wird, das kann ich euch versprechen, noch viel schwieriger in Zukunft. Aber es lohnt sich, einem wunderbaren, heiligen und gerechten Gott nachzufolgen, auch wenn uns das etwas kostet. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das Zeugnis der Schrift macht das immer wieder deutlich. Menschen, die Dinge in Kauf genommen haben, die persönliches Leid angenommen haben, um Gottes Willen, sie haben gesehen, wie Gott auch durch ihr Leben gewirkt hatte. Gott will also nicht einfach nur erlöste Menschen, das will er. Er will uns erlösen und retten, er will aber uns auch in die Gemeinschaft mit ihm ziehen. Und das meint Immanuel. Gott ist mit uns, jetzt dabei. Ich möchte euch noch etwas Wunderbares zeigen im Matthäus-Evangelium. Wir haben hier in Kapitel 1 die Geburt von Jesus. Gott wird Mensch und er wird Immanuel heißen. Gott ist mit uns. Das ist Kapitel 1. Und wie hört Matthäus-Evangelium auf? Mit dem sogenannten Missionsbefehl. Geht hin und mache zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt der letzte Satz. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Jesus sagt hier, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist nicht weg. Jesus ist da. Gott ist da. Ganz real erfahrbar. Ich finde das schön, weil im Matthäus-Evangelium hier so wie eine Klammer sichtbar wird. All das, was er erzählt, die Geschichte von Jesus, was er erlebt und so weiter, wird eingeklammert in diese beiden Aussagen. Immanuel, Gott ist da. Und Jesus sagt, und ich werde bleiben. Und auch in eurem Leben wünsche ich das euch von Herzen, dass ihr das erleben dürft, dass Jesus da ist. Ich habe kürzlich mit zwei Witwen gesprochen. Sie sind jetzt in dieser Corona-Zeit sowieso besonders herausgefordert, weil sie alleine zu Hause sind. Und jetzt in Weihnachten noch die Erinnerungen von damals, als ihre Familie da war, noch mitschwingt. Natürlich doppelt schwer. Aber sie beide haben mir gesagt, sie haben keine Angst, alleine zu Hause zu sein. Sie haben keine Furcht davor, dass irgendjemand kommen könnte oder was auch immer geschehen könnte. Denn sie wissen, dass Gott da ist. Ich habe sie dann gefragt, ja, es ist nicht einfach ein schwacher Trost, das einfach zu wissen. Aber sie beide haben mir bestätigt, nein, Ramon, das ist wirklich real. Gott ist da und ich darf das wissen. Und das gibt mir so festen Halt in meinem Leben, auch wenn ich alleine bin. Das hat mich sehr beeindruckt, dass sie das so erlebt haben. Bezeugt haben. Sie haben auch gesagt, wir müssen uns das aber auch immer wieder vor Augen führen, uns daran erinnern, uns das bewusst machen, Gott ist da. Und ich möchte auch Ihnen sagen, Gott ist da. Wenn Sie sich alleine fühlen, wenn Sie vielleicht alleine sind, Gott ist da. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch so erleben dürfen, dass es nicht einfach ein billiger Trost ist, eine Aussage, sondern Realität. Dass sie das erleben dürfen, einen tiefen Frieden, eine Gemeinschaft von Gott geschenkt. Ich möchte jetzt kurz eine Stille machen, eine Zeit zum Nachdenken. Folgende Fragen dürfen Sie mitbedenken. Wo stehe ich in dieser ganzen Geschichte? zweifle ich, wie Josef gezweifelt hat, dass das, was Maria ihm gesagt hatte, stimmt? Zweifelst du, zweifeln Sie heute vielleicht an dieser Botschaft von Gott? Wenn ja, dann möchte ich Sie ermutigen, schauen Sie doch hin wie Josef. Glauben Sie doch daran, dass das stimmt und versuchen Sie mal einen Schritt zu tun. Auf Gott zu. Er möchte Ihnen begegnen. Vielleicht bist du ja oder sind Sie schon Christ, voll mit Gott unterwegs. Aber Sie haben viel verstanden, aber es gibt Dinge, die noch nicht so entschieden wurden, noch nicht umgesetzt wurden. Ich möchte Sie ermutigen, denken Sie mal darüber nach. Gibt es einen Schritt, den ich machen möchte jetzt? Nehmen Sie sich diesen Schritt doch vor. Sagen Sie, ja, ich will auf jemanden zugehen, vielleicht um Vergebung bitten. Ja, ich will hier daran arbeiten, an diesem und jenem Punkt, wo in meinem Leben vielleicht nicht so gut gegangen ist. Vielleicht aber auch sind Sie zufrieden. Haben Sie Freude in Gott gefunden? Dann danken Sie ihm dafür, im Gebet. Ich möchte diese stille Zeit kurz einleiten mit einem Gebet und dann auch wieder abschließen mit einem Gebet. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Du möchtest uns begegnen. Und Herr, dafür bitte ich dich jetzt auch, schenk doch du Begegnung, gerade jetzt auch in dieser Zeit, zu Hause oder hier im Saal, dass Menschen durch deinen Geist bewegt werden. Zeig du auf, was vielleicht der nächste Schritt ist, dran ist zu tun. Vielleicht eine Gesinnesänderung, ein Gedanken, den wir vielleicht haben, der uns stört, dass der weggehen muss. Herr, also nimm weg, verändere du unsere Herzen. Wende sie dir zu. Wir sind stille. Ja, Jesus, du bist gekommen. Wir kommen, um zu bleiben. Wir danken dir dafür. Danken dir, dass du gegenwärtig bist und bleibst. In unserem Leben, Herr, wir bitten dich dafür. Sei du das Zentrum in unserem Leben. Herr, stärk uns, unseren Glauben immer wieder neu. Herr, wir danken dir, dass du ja auch heute noch gegenwärtig bist, die Situation im Griff hast. Herr, wir wollen dir vertrauen. Und wir freuen uns auf diesen Moment, wo wir von Angesicht zu Angesicht dich sehen dürfen, Gemeinschaft mit dir pflegen dürfen. O Herr, wie wunderbar wird das sein. Ich danke dir, dass du der Immanuel bist. Gott ist gegenwärtig. Herr, wir bitten dich ja auch jetzt für all diese Menschen, die es schwierig haben im Leben, die vielleicht vorhin auch zu dir gebetet haben. Herr, erbarme du dich. Greif ein in Situationen, ganz konkret. Rede du zu Menschen, wie du zu Josef gesprochen hast. Das Leben verändert werden. Ja, Vater im Himmel, wir preisen dich und loben dich für das, was du getan hast für uns. Dass du uns gerettet hast, deine Rettung geschenkt hast und uns so auch deine Liebe offenbart hast. Ja, dir sei Lob und Ehre. Amen.